oder vielleicht auch politischen Szenen, dass wir wie verwurzelt sind, dann nachher eine Szenenband dreht. Diesbezüglich gefällt mir die Bezeichnung. Das hängt natürlich auch zusammen, dass wir oft an so Ort gespielt haben und spielen werden, also in Kellerbars oder in privaten Festen von so Leuten, wo als Szene bezeichnet werden. Mich stört der Begriff nicht, nein.
Ihr schwimmt ja ein bisschen mit dem Stil schon, ein bisschen kommerziell, weil ihr ja Auftritte habt, ihr geht morgen auf Tournee. Unter anderem etwas Wichtiges im Moment für euch, aber trotzdem schwimmt die Qual ein bisschen gegen die Strömung, weil die kommerzielle Musik, die man im Moment hört, ist ja alles andere als euer Stil, den ihr spielt.
Ja, vielleicht. Also wüsste ich jetzt nicht einmal genau. Mir dünkt es Tatsache, dass das so honoriert wird oder mir auch, was weiß ich jetzt, wenn ein internationales Radiofestival nach Irland eingeladen werden oder am Fernsehen spielen können oder so, das deutet für mich schon ein bisschen darauf ein, dass es wie weit muss das auch ein Trend sein. Also so abseits von einem Trend kann es nicht sein. Tatsache, dass wir zum Beispiel auch einen sehr kleinen Ort spielen oder der Gegensatz, dass wir viel im Radio gespielt werden und gleichzeitig aber auch einen kleinen Ort spielen, live, das ist vielleicht eine relativ ungewöhnliche Sache. Also dass man dann nicht in Hallen spielen geht.
Genau. Trotzdem hat er aber auch, wenn man das so kann sagen, einen kleinen kommerziellen Erfolg gehabt, in dem Sinne mit der Single Mickey Mosquito, wo relativ viel gespielt wurde.
Kein kommerziellen Erfolg, das müsste ich natürlich bestreiten. Also die Single hat 300 Franken Aufnahmekosten und etwa 1100 Franken sonstige Produktionskosten. Also für 1600 Franken haben wir eine Single gemacht, die 8 Wochen lang im DRF auf der Playlist war. Low Budget haben wir gehört, es dann nachher, wie es tönt, nicht so besonders gut. Also in einer Klangqualität her, aber ein kommerzieller Erfolg ist das nicht geworden, weil Singles kauft ja niemand. Der Vertrieb, Rec ist in dem Sinn kein kommerzieller Vertrieb. Es ist einfach, finde ich, vom Lied her natürlich etwas, wo die Leute sehr schnell und darauf ansprechen natürlich. Ja, machen wir den Test, da stehen ein paar Leute rum. Können wir es laufen lassen?
Mickey Mosquito was the meanest guy around. His mother was a hooker, his father a drunk downtown. Mickey Mosquito had a tattoo on his back, the skull and the dagger and the burning Cadillac. And his hands were white and shiny, and they all loved his touch. Women, bankers, ministers enjoyed it very much. Mickey Mosquito never dodged a fight. He's kicking pimps and sailors, kicking up the night. Mickey Mosquito stole in every store, driving booze and candies and laughing at the door. And his hands were white and shiny, and they all laughed his touch. Women, bankers, ministers enjoyed it very much. Oh, Mickey Mosquito. Mickey Mosquito snatched the car one night. He zoomed down the highway, far out on the wrong side. Mickey Mosquito crashed right into pizza, but his hands weren't hurt at all. Oh, they're so white and shiny, and all who ever get his touch. Women, bankers, ministers, they miss it very much. Mickey Mosquito. Mickey Mosquito. Yeah, yeah, yeah. Mickey Mosquito.
Mickey Mosquito. Sie hören immer noch Radio Riesbach auf 93,0 MHz, gleichzeitig auf der Ferrawelle 101,8 und 102,3 MHz im Redifusion-Kabel. Andrea Capretz, Jellyfish Kiss. Wir haben jetzt die aktuellen Sachen angehört. Ich werde ein bisschen zurückkommen auf deine Musikgeschichte, die ich am Anfang angetönt habe. Wann hat es bei dir denn so mit der Musik angefangen?
Und das hat eben angefangen, als ich so 16 oder so war. Indem ich das Abraten von meinem Vater, eine Gitarre zu kaufen, ignoriert habe und doch eine gekauft habe und mir von einem Freund ein paar Gitarrengriffe beibringen lassen. Ich habe bald einmal in einer Rockband Bass gespielt. Ich habe Mitte 70er Jahre in einer Gruppe gespielt, die damals noch so etwas wie Furore gemacht hat, indem sie schamlos auftreten ist und überrissen tun hat. Der Sucker hat sich die Gruppe genannt. Man muss sich heute ja fragen, wie sich jemand freiwillig, jemand freiwillig so genannt hat. Wir haben es wahrscheinlich nicht verstanden, was es heisst. Ich bin dann auf Zürich gekommen, 1977, habe eine Zeit eine klassische Gitarre gespielt und nichts von Rock'n'Roll-Musik mehr wissen wollen. Dann ist die 80er-Bewegung gekommen und so über die ganzen 80er-Gefühl mit Demonstrationen etc. ist bei mir und bei meinen Mitmusikern von W84, von Sacker, irgendwie die Lust, wieder Musik zu machen, wach geworden. Mein Bruder, Peppa Capretz, Schlagzeuger bei der Babychell heute, der Bernd Schulze und der Rossi Möhr, wir haben uns wieder zusammengefunden und haben eine Gruppe gegründet, W84, in der Weibergstrasse 84, stadtbekannte Kommunen und Stilett-Hauptredaktionsgebäude von dieser Zeit. Mhm. Dort haben wir unser Probelokal gehabt und ich habe dort gewohnt. Wir haben nicht wahnsinnig viel Auftritt gehabt, wir haben uns auch oft eigentlich missverstanden gefühlt, weil wir natürlich aus einer anderen Zeit gekommen sind. Wir sind natürlich keine Punks mehr gewesen. Uns hat das einfach interessiert, so das Direkte und das ein bisschen Engagierte, natürlich das auch auf Deutsch und so. Wir haben uns dann aufgelöst 1982, sind in alle Richtungen verschwunden. Und im Nachhinein, also schon dann, der Definitiv-Sampler, also ein Rückblick über Zürcher Musik zwischen 1977 und 87, glaube ich. Und das Interesse der Leute hat dann schon gezeigt, dass die W84 eigentlich schon Gruppen gewesen sind, die ein gewisses Potenzial hatten, dem wir uns selber eigentlich nicht so bewusst gewesen sind. Oder vielleicht war es auch Zeit gewesen, dass wir nach vielen, vielen Jahren zusammen dann vielleicht einfach auch mal aufgehört haben, zusammen Musik machen. Wobei ich sagen muss, ein musikalisches Verständnis oder eine musikalische Mischung irgendwie von Typen etc. Mhm. wie du, habe ich es bis heute eigentlich nicht mehr erlebt. Also Jellyfish Kiss ist seither eigentlich eines der wenigen Erlebnisse wieder in die Richtung, wo du so richtig das Gefühl hast, hopp, hopp, da geht irgendwie etwas zusammen. Mhm.
Lassen wir doch mal rein, das W84, ja. Bei der Weibergstrasse 84, ja, Zeit rein
mit dem Stück. Ossi Möhr, Gesang, der grösste Sänger der Schweiz zu seiner Zeit, das kann man glaube ich schon sagen. Montagsschweiß.
You know when I got to bed, Layla Sunday. I was stoned and drunk and too, like any Sunday, yeah, feels like any Monday, brother, sister, yeah, and when I got to bed, I was so stoned, cause when I had to wake up in the morning, had to be Monday, yeah, I had to go. It makes me sad, oh so sad, and I got a wiggle in my knees, yeah, I got a wiggle in my knees, I got a wiggle in my knees, yeah, I got a wiggle in my knees, feels like any Sunday, brother, sister, yeah. Sunday on TV, Mr. Fogler appeared, that's what he said, young man, you can
can be proud to be a Swiss boy. You can get everything you want. All you have to do is work day for day in the factory. But then you can grow yourself a big house with a family, children and a dog and a car outside. And you can live your whole life in rich dumb and be a rich Swiss man. It makes me sad, so sad, and I got a wiggle in my knees, yeah. I got a wiggle in my knees. I got a wiggle in my knees, yeah. I got a wiggle in my knees. Feels like any Monday, brother, sister. I'm working for opportunity in the factory with a Swiss passport in my pocket, forgetting all the misery. With a Swiss passport in my pocket, I forget.
Ja, jetzt wär's glaube ich, ja, hallo. Also, das ist Montagsschweiß vom W4, von der W84. Gab ein definitiv Sampler gsi. Bernd Schulze Gitarre, aha, toll, hat man gehört. Außerdem ist natürlich auf dem Sampler sind noch zwei weitere Gruppen, wo die Leute von heute mit mir spielen. Also Annemarie Meyer, wo dort mal bei Sarah Röben gespielt hat, Rolli Diemone, und dort mal bei Complete Enchanté. Für Leute, die sich so für Schweizer Musik in einer bestimmten Zeitspanne interessieren, ist das sicher ein interessantes Album. Auch Leute wie der Stefan Eichert, Yellow, Ping Pong etc. sind dort drauf vertreten.
Dann noch Mix
zum Beispiel auch. Weitergegangen ist dann, wenn wir nach den W84, dass ich mit dem Olivier Monet schon damals und Leute von der Complete Enchanté und so Freunden eine Gruppe gemacht haben, wo der Interpreter geheissen hat, mir einmal zu vierten an einem Fest ein paar Soul-Lieder interpretiert. Zufälligerweise war ein Journalist anwesend gewesen, und der hat das am anderen Tag in die Zeitung gebracht und immer gesagt, das ist jetzt also schon das Tollste gewesen, was er jetzt schon lange gehört hat. Und ich glaube, das hat ein bisschen mit einer Müdigkeit zu tun gehabt, damals mal so 1985, dass die Leute so den experimentellen Rocksound eigentlich ein bisschen satt hatten und plötzlich wieder den Blausch tragen haben, wenn ein paar Leute einen Bluesriff gespielt haben und dazu ein bisschen gewimmert haben. Wir haben das aber nie als feste Gruppe angeschaut und auch nie so gespielt. Wir haben uns einmal im Jahr getroffen und haben eine Tournee gemacht über Winter. Ja. Zwei, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen. Meistens in grossen Formationen, 9 bis 12 Leute, Bläser, Chörli etc. Es sind auch Leute wie Barbara Hierstand, früher FDP-Sänger, also bei der Punkband FDP dabei war. Du warst dabei gewesen, der Heinz Rohr, der heute die phänomenale Zürcher Gruppe The Happy Sad hat. Sehr eine empfehlenswerte Gruppe, die im Moment vielleicht noch ein wenig zur Kenntnis genommen wird, aber das wird sich ja mit der Zeit schon noch ändern.
Das war ja auch die Zeit vom Erismannhof unter anderem in Zürich, dass die Siedlung. Wie wichtig ist für dich und für euch die Erismannhof-Zeit gewesen?
Also der Christoph wohnt ja immer noch dort und ich habe mit ihm dort gewohnt und viele Leute, die ich kenne und viele Leute, die man dann eben so als Szene schlussendlich bezeichnen, haben dort gewohnt, wohnen dort, alle haben irgendwann schon mal dort gewohnt. Es war einfach auch so eine von diesen Nischen gewesen, 200 48 Franken, eine Dreizimmerwohnung ohne Bad mit Holzheizung. Also, das war ja so etwas für unsere Reise gewesen. Zu der Zeit, wo wir mal ein Lied über den Erismannhof gemacht haben, wo «The Grey Disease», also die graue Krankheit heisst, ist der Erismannhof tatsächlich noch grau gewesen. Heute ist er jetzt neu gestrichen worden. Und jetzt ist nur noch der Himmel und drüber grau und die Abgase dünsten grau rauf, aber also der Erismannhof von der Fassade selber ist nicht mehr so grau.
Der hat eben über das ein Lied geschrieben.
Das war also auch die Nachkommunenzeit ein bisschen für uns gewesen. Also es war die Zeit gewesen, nachdem wir also jetzt nicht mehr zum 22. Zimmer gewohnt haben, sondern plötzlich irgendwie zum 2. Mhm. Das war auch noch komisch gewesen. Und über oben wieder 2, wo man vielleicht auch schon mal mit einem Zimmer gewohnt hat. Und gegenüber noch 2.
Gut, hören wir uns das an, den Erismannhof Blues.
Sky like lead, I see the gulls diving down. Great pain in my head, gray whispers all around. Gray faces in the streets, who let this big gray stains on my sheets? Gray flowers on the lawn, and gray is the sun that comes at dawn. Tell me, tell me, tell me, please. How to cure and how the sea this insidious great disease. On the walls, gray pimples growing on my balls, gray roses on the lawn, and gray dyes the sun at dawn. Gray grizzlies drinking gin, gray crackers being gray Bibles on the rack. Give me colors, give me black. Tell me, tell me, tell me, please. How the cure. Tell me, please, how the cure and how the sea. This sense is just great as ye.
Das also «The Grey Disease», der Erismannhof Blues. Soweit also zu der Geschichte von Andrea Caprese, unter anderem von der Jellyfish Kiss. Ich werde zurückkommen zu der aktuellen Platte, Sound Session von der Jellyfish Kiss. Die Platte ist produziert worden von Max Lässer. Was hat Max Lässer mit der Jellyfish Kiss zu tun?
Also, ich kenne den Max Lässer eigentlich von Graubünden her, wo er mit dem Walter Lieter zusammen gespielt hat. Haben wir uns bei dem Spunten gesehen. Und wir haben dann mal im Rössli Steffen gespielt und haben, glaube ich, einen recht guten Auftritt gehabt dort. Und irgendwo im Publikum noch während dem Spielen denke ich, ja, der mit dem Bart und dieser Brille, den kenne ich doch irgendwo her. Dann war das der Lässer gewesen, und der hat dann eigentlich das Gleiche von mir gedacht. Der da oben mit dem grossen Maul, den kenne ich nämlich, glaube ich, auch. Und der hat dann nachher gesagt, dass ihm die Musik wahnsinnig gefalle und dass er so dass, die Liedhaftigkeit von dieser Band, dass das etwas ist, was ihm sehr gefalle. Und hat dann gesagt, wenn er mal etwas braucht in Richtung Platte, wenn er mal Assistenz braucht, dann nachher kannst du mich auch fragen. Und ich hab dann, wir haben dann kurz darüber runter, uns entschieden, nochmal ein Single zu machen, «Mina Mi» und eben das «Great is Ice», das vorher gelaufen ist. Wir haben gesagt, jetzt müssen wir das mal ein anders angehen. Jetzt mit diesen 300-fränkigen Platten, das ist ja gut, wenn sie dann noch so erfolgreich sind, aber irgendwie ist das, kannst du das nicht ewig machen. Das wäre ignorant, quasi, nur auf dem Low-Budget zu produzieren. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das in den richtigen Studios ist. Und zu dem Zweck haben wir uns dann mit dem Max Lässer getroffen. Er hat uns bei den Arrangements ein bisschen geholfen, ist beim Aufnehmen dabei gewesen und hat sich als wichtige Person herausgestellt. Es hat Sachen gehabt, die sehr gut rausgekommen sind und andere Sachen, die nicht so gut rausgekommen sind, wie das ist, wenn man eine Person dazu nimmt. Also das «Minami» gefällt uns allen heute eigentlich nicht mehr so sehr. Während dem «Great is Ice» finden wir einen Hit, finden wir gut, finden wir ist mehr, also ist eindeutig mehr rausgekommen, als was vorher war. Und wo wir das Angebot für die Soundsession dann gekriegt haben, also Platte, die das Radio DRS dann auch zahlt. Es sei denn, man täglich das Budget überschreiten wie mir. Auch dafür ist es dann klar gewesen, dass wir den Max nehmen. Wir haben die Single vorher eine Art auch ein bisschen als Testlauf angeschaut, wie kann man mit ihm, wie können wir mit ihm zusammenarbeiten, wie weit klappt das Verständnis. Und ich glaube, so wie ich das heute sehe mit der Soundsession, hat sich das gelohnt. Unbedingt. Wir haben 6 Lieder draufgebracht. Er ist auch jemand, der die Zeit irgendwie im Griff hat, der weiss, wie schnell man an einem Stück machen darf, wo man pröbeln kann und wo man einmal den eben Führerschein machen muss. Es ist eben eine Routine.
Ja, genau. Vielleicht noch drängt sich die Frage, wie lange hat er gebraucht, um das Album einzuspielen?
Ich glaube 4 Tage. Also, ja, ich weiss es jetzt auch nicht mehr so genau. Ja, ja. 4, 5, 6 Tage. So.
Der Dani Hitzig, Moderator vom DRS3, hat ja unter anderem den Definitiv-Sampler auch produziert. Spielt auch bei euch eine gewisse Rolle. Welche?
Der Dani Hitzig ist ein Freund oder ein bekannter Freund von uns, schon seit sehr langer Zeit. Ich würde sagen, seit der W84. Er war eigentlich derjenige, der den W84 eigentlich in der W84 das gesehen haben, was wir selber nicht gesehen haben. Das war eine gute, das war eine wichtige Band. Er hat eigentlich eine Entwicklung gemacht, parallel mit uns. Er hat als Lora-Moderator angefangen und hat, glaube ich, das erste Radiointerview mit mir überhaupt gemacht. Und ich glaube, wir haben uns einfach so zusammen entwickelt. Mhm. Und man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist Vetternwirtschaft, die kennen den, das ist schon ein Freund von denen. Aber andererseits denkt es mir, der kann ja nicht etwas pushen, wenn es wenn es keine Substanz hat. Und ich glaube, dass er nachher den Definitiv-Sampler, die Soundsession-Platte mit uns gemacht hat, das ist es war insofern berechtigt, weil wir wirklich im Schuss waren in dieser Zeit und eine von diesen Gruppen in der Schweiz waren, die mit eigenen Liedern irgendwie etwas versucht haben zu machen. Also ich glaube, es war nicht an den Haaren herbeizogen, dass er das mit uns gemacht hat.
Die Substanz kommt ja auf dieser Platte auch raus und als nächstes hören wir «Marie Marie», sicher ein Stück, das sich zu einem Hit entwickeln könnte, oder?
Ja, also das ist, finde ich, das Gleiche mit Mickey Mosquito. Das müsste halt dann vielleicht schon ganz unmässig produziert sein. Oder es müssten die vielleicht weniger wert vielleicht spielen. Dann würde das vielleicht ein Hit werden. Also ich finde es ein gutes Lied. Thank you.
when I peek through the blinds of your wide sleeping room, then I hope you take me into your cozy pouch very soon. Oh, how I long for a kiss and to jump in.
Kommende Hit von der Jellyfish Kiss, Marie Marie. Andrea, du bist ja nicht nur Musiker, du bist auch Comiczeichner. Vielleicht in der Comic-Szene einer der sicher bekannteren. Wie ist das gegangen mit dem Zeichnen? Vorher haben wir Musik geredet, jetzt ein bisschen über das Zeichnen. Was ein bisschen schade ist, dass man ja über das Radio keine Comics kann zeigen. Also man sieht nicht, was du machst genau. Trotzdem ein bisschen auf das eingehen. Bist du mit dem Zeichnen aufgewachsen? Wie bist du zum Zeichnen gekommen?
Also ich bin natürlich mit dem Zeichnen aufgewachsen wie alle Kinder. Oder? Also ich kriege irgendwie einen Griffel in die Hand, dass es Ruhe geht. Und habe auch so, bis ich 60, 70 war, viel gezeichnet. Dann habe ich ein paar Jahre gar nichts gemacht. Als ich dann angefangen habe, Musik zu machen, habe ich dann gar nicht gezeichnet. Dann habe ich eigentlich dann später über die Bandkollegen von mir, die in Zürich in Kunst sind, also über Bernd Schulze und Ossi Möhr, eigentlich dann wieder angefangen zu zeichnen. Und habe dann meine ersten Geschichten in den Anfangs 80er Fanzines, eben so Stilett oder Alpenzeiger, dann veröffentlicht. Also es hat dann einmal auch 1982 einen Comics-Wettbewerb gegeben, wo ich daran teilgenommen habe, mit einem so einem ziemlich schrägen, punkigen, Schwarz-Weiss-Stil. Und das ist ziemlich honoriert worden dann. Hat dann so zwei, drei kleine Geschichten nachher gemacht. Dann hat er mal eine Comics-Ausstellung gegeben, wo dann so etwas ein bisschen wie die Zürcher Szenen also mhm. begründet worden ist. Das war im Strauhof 1984 gewesen. Und 1985, nachdem ich in Spanien war, um es mal ein bisschen richtig zu lernen, habe ich dann angefangen, mit Christoph Schuler zu arbeiten.
Die Zeit hier in Barcelona wäre natürlich auch noch mal eine halbe Stunde wert, leider.
Ja, weiss ich nicht.
Ich muss das leider ein bisschen ausklammern. Du bist ja bekannt worden eigentlich eben aus sogenannten, also wie du schon gesagt hast, aus dem Alpenzeiger, Stilett, Strapazin. Du hast publiziert in der Roten Fabrik-Zeitung, in der WOTS teilweise, im Zürich-Tipp. Deine Comics sind
eher...
Was?
Im Aha.
Im Aha, genau, das habe ich noch vergessen. Deine Comics sind ja eher ein bisschen düster. Es gibt viel Mord und Totschlag in den gezeichneten Comics.
Ja, im Leben.
Auch im Text vom Christoph hat für dich und vielleicht auch für den Christoph der Tod eine spezielle Bedeutung.
Ich glaube, die Frage geht wahrscheinlich schon fast ein bisschen weit für die kurze Zeit, die wir jetzt haben. Aber ich glaube, so ein bisschen Melancholiker und Moralisten sind wir wahrscheinlich schon. Es muss also immer jemand ein bisschen beschissen werden oder jemand, der beschissen wird, dann vielleicht irgendwie am Schluss dann gleich noch einen guten machen. Das ist eigentlich alles. Mit dem Tod haben wir uns eigentlich dann das erste Mal eigentlich dann also so wirklich bewusst auseinandergesetzt in einer Arbeit, die wir für das Fête Mort gemacht haben im Welschen. In Martigny hat es eine Ausstellung gegeben, wo wir vier relativ grosse Bilder mit Text gemacht haben. Bar de Mort hat das geheißen. Das ist dann später im Strapazin veröffentlicht worden. Aus dieser Auseinandersetzung heraus hat es dann auch noch ein Lied gegeben, das Jellyfish Kiss heute spielen und ab morgen ihr Programm damit eröffnen werden. Das Lied heisst «This is the night» und es ist ein Lied, das gewidmet ist all den Leuten, mit denen wir zusammen gewohnt haben oder näher miteinander mit ihnen zu tun hatten, die gestorben sind unterzwischen. Sagt oder Max von Dani Michi Max erwähnt. Ja, der jetzt nicht gerade, aber sonst so Leute, die wir irgendwie kennt haben. Ich zum Teil auch nicht, sondern nur der Christus.
This is the night of Madeleine. Those sleeping pills did seize her pain and broke her heart. But for the night she's coming. Going up or coming down, going up or coming down, going up or coming down, going up or coming down some way. This is the night of Max the Big, who bit the dust because some pig had smashed his head. He's going up or coming down. Going up or coming down, going up or coming down, going up or coming down some way. This night they all assembled here in that man's bar to have a beer. They're staring out and we're looking in, and the key fills our bumpers. Going up or coming down. Going up, coming down, down. Going up, coming down. Going up, coming down some way.
In deinen Liedern, also in einem Lied von den Jellyfish Kiss und auch in den Comics kommt das ein bisschen vor, dass eben das Düstere, wie vorher schon angesprochen, also ich kenne deine Comics eigentlich nur schwarz-weiß, also verstärkt, fast gemalt Stil mit einem starken Kontrast, hell-dunkel. Hast du eigentlich schon mal irgendwie daran gedacht oder hast du sogar schon etwas gemacht mit Farben oder sogar in Richtung Trickfilm?
Also ich habe farbige Sachen dann schon gemacht, also ich habe das vor ein paar Jahren mal angefangen. Der Grund dafür, dass ich glaube früher vor allem schwarz-weiß gemacht habe, ist zum einen ist der natürlich, dass wenn man zeichnet, irgendwie eine Reduktion oder eine Konzentration auf etwas, das ist immer dankbar, das ist immer gut, das ist immer gut, um sich weiterzuentwickeln. Auch im schwarz-weiß ist es wie das Farbige drin. Es hat aber natürlich auch mit ökonomischen Umstände zu tun, dass also die Zeitungen, in denen ich veröffentlicht habe, natürlich niemals farbig haben können, ja, genau, veröffentlichen. Das ist schwarz-weiß gemacht worden. Zum Trickfilm habe ich mal zwei Musikvideos gemacht mit der Malerin Manu Hoppa und später einen Musiktrickfilm zu eigener Baby Musik. Jay, ja, und dann zum Baby Jay mit dem Pierre Menel, Sohn von der Liz. Ein Baby Jay Video, Moonshine Baby, ist die ja, wir haben im Fernsehen verkauft, können immerhin. Soll es vielleicht wieder mal gehen, so etwas. Ich habe eine Kindergeschichte schon mal jetzt gemacht für das Fernsehen. Farbige. Und mache jetzt in der nächsten gerade wieder so ein paar Sachen. Das ist etwas, wo mich irrsinnig interessiert, aber wo halt auch viel Zeit braucht und wo man dann einmal schauen muss, wo man die Zeit herholt.
Das war sicher noch ein verrücktes Erlebnis, als du zum ersten Mal deine Comics laufen gesehen hast.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, das war toll gewesen, ja.
In der Comic-Szene, also ich kenne da auch andere Leute noch, also zum Beispiel den Peter Bäder, den Thomas Sott, den Beat Gracken, die ein bisschen einen ähnlichen Stil haben wie du, etwas Ähnliches machen irgendwo, also für mich als Laie zumindest, kannst du mir natürlich da jederzeit widersprechen. Ja. Habt ihr da irgendeine Zusammenarbeit in den Szenen, also läuft da irgendwie etwas zusammen?
Also zum einen stelle ich mir vor, ist es natürlich schon so etwas wie eine Grundstimmung gewesen, oder? Die Düsterheit, oder das Schwarz-Weiß, oder das Herd, oder das Melancholische. Das ist vielleicht einfach eine Grundstimmung irgendwie mal gewesen. Mit dem Peter Bäder und mit dem Beat Gracken habe ich das Atelier geteilt. Und man kann heute sagen, dass wir uns kräftig über die Schulter geschaut haben gegenseitig, ohne dass das der eine dem anderen übel genommen hätte. Und beispielsweise der Kratzstil, also das auf Plastik kratzen, das Auskratzen, das habe ich so das erste Mal beim Beat Gracken gesehen, wo meines Erachtens schon der experimentierfreudigste Zürcher Comics-Zeichner war. Und war es darum, weil er jetzt eigentlich schon ziemlich lange nichts mehr in Richtung Comics gemacht hat, leider. Der Thomas Ott haben wir ein bisschen später kennengelernt, ist auch jünger als mir. Natürlich die Koryphäe, natürlich ich glaube schon der Beste, der Professionellste von allen denen. Aber eben, ich glaube, es hat so etwas wie eine Grundstimmung gegeben, und wo wir dann mal irgendwie zusammen waren, sind zusammengeführt durch David Basler und sein Strapazin-Projekt. Ja, hat es schon mehr oder minder einen Austausch gegeben. Man hat jetzt nicht unbedingt Zeichnungen irgendwie gross zusammen besprochen, aber man ist sich doch irgendwie klar gewesen, was man etwa will und was man etwa... Ja, man hat Sachen aufgenommen, die man bei den anderen gesehen hat. Oder man hat sich an ähnlichen Sachen inspiriert, natürlich. Dass man alles natürlich alle irgendwie... Der José Muñoz, natürlich der tollste Comics-Zeichner aller Zeiten, findet. Mhm.
Gut, auf die internationale Szene könnte man sicher auch Verbindungen zu euch herstellen. Eben gerade sprichst du wieder die Spanien-Zeit an, wo wir leider müssen ausklammern. Was mich aber auch noch interessiert, vielleicht zum Schluss noch, du hast viele eben kurze oder bis jetzt noch kurze Sachen gemacht, also einzelne Comics in diesen Zeitungen, illustrierten Zürich-Typen, die wir vorher angesprochen haben. Hast du schon mal daran gedacht, an ein Buch?
Ja, wir haben eine Geschichte. Wir sind Frühling nach New Orleans gefahren, nach Amerika, der Christoph und ich geflogen und haben dort eine Geschichte herausgefunden, und ich habe einen Haufen Zeichnungen von dort und mir eine Geschichte entworfen, die wir gerne als Buch rausbringen würden und wo es einfach absolut illusorisch ist, das zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir so viel spielen gehen, zu machen. Aber wo ich mir denke, dass ich Anfang des Jahres das in Angriff nehmen möchte. Und das ist etwas, wo es einige Leute gibt, die darauf warten, die mir das auch persönlich sagen, so, komm, jetzt machen wir mal etwas Grösseres, und das ist auch schön, und ich glaube, der Zeitpunkt ist auch gut, das in der nächsten Mal anzugehen.
Kann man sich also freuen, auch ich werde mich freuen auf das Buch. Natürlich, hoffe, es kommt gleich mal raus.
Ja, ich habe den Vorschuss.
Bevor wir das letzte Stück spielen von eurer neuen Platte, «Der Monster», ganz ein kleines, kurzes Stückchen, aber auch...
Mein Lieblingsstück.
Eben, habe ich gedacht. Ich möchte mich ganz herzlich beim Andrea Capres bedanken, Comiczeichner und Musiker von der Jellyfish Kiss. Er ist nämlich ziemlich im Zeitdruck, er ist ein bisschen im Stress vom Üben her. Heute Abend ist Generalprobe, die läuft im Moment, respektive müssen sie warten, bis du wieder zurück bist im Übungsraum. Der Jellyfish Kiss geht ab morgen auf Tournee, und ich habe eine Bitte noch an dich, dass du vielleicht ein paar kurze Daten von der nächsten Zeit könntest durchgeben, wo das mit Jellyfish Kiss könnte anhören.
Das ist morgen Abend in Biel im Gaskessel, dort empfangen wir uns im Moment nicht. In Adliswil im Open Air, am Sonntag in Stäfa, am Montag in Winterthur im Albani. Das ist noch irgendwie im Empfangsbereich. Es sind 45 Konzerte in 3,5 Monaten. Es ist dabei ein Fernsehauftritt in einer Rocknacht am 12.13., der dann aber später ausgestrahlt wird. Es ist dabei ein internationales Festival in Irland, wo wir eingeladen worden sind, also ein Radiofestival, wo uns das Gesamt, also DRS und das Couleur 3 und Rete 3, wie sie ausgewählt haben dafür. Es ist aber zum grossen Teil und zum grösseren Teil eigentlich eine Spuntentour auch, also dass wir etwa 20 Konzerte in Restaurants machen, quer durch die Schweiz, zu kleinen Gagen für wenig Leute. Das dunkt mich jetzt, also die kleine Gage, die freut mich nicht immer. Aber dass es für wenig Leute ist, also dass so eine gewisse Intimität da ist, also dass es eine Musik ist, wo sich in einem kleinen Raum abspielt, das dunkt mich sehr geeignet für die Musik.
Auf jeden Fall werde ich trotz der kleinen Gage und trotz der kleinen Räume einen grossen Erfolg für eure Tournee wünschen und hoffe, dass wir von der Jellyfish Kiss weiterhin noch etwas gehört. Also da nochmal merci vielmals an Andrea Capres, dass du gleich trotz dem Zeitstress daher gekommen bist. Das war eine Sendung von Radio Riesbach, 93,0 MHz, über die Gruppe Jellyfish Kiss mit dem Andrea Capres. Weiter im Programm geht es nach dem 8. nochmal mit dem Talk mit den Lehrlingen, eine Wiederholung von unserer Sendung um 7:30. Weiterhin auf der Ferawelle auf 101,8 MHz. Vom Mikrofon verabschiedet sich der Beat Ramsey.
What shall we do? Milena said. I said, come on. Let's go to bed, because there's nothing better yet to chase away the monsters. She said, what monsters are you talking about? I whispered, baby, please don't shout. Have you never thought about that language is the monster? That language is the monster. The monster. The monster.
Jetzt hast du der Riesbach, 93,0 MHz. Jetzt hat es mir gerade ein bisschen die Stimme verschlagen, plötzlich die Platte fertig war. Jetzt komme ich plötzlich ein bisschen ins Haudern rein, aber es ist immerhin, es ist noch rund anderthalb Minuten vor der 8. Da habe ich eine super Idee da. Ja, wie gesagt, am 8. hören wir unser Quartierjournal, Vortrag von der Liz Menil. Ja, und zwischendrin wieder mal geredet und vor allem Technik gemacht hat der Beat Heckle. Ich möchte mich an dieser Stelle auch für das Zuhören bedanken, obwohl unsere Sendung noch nicht fertig ist.
Riesbach mit Quartiernachrichten, zusammengestellt vom Stefan Schmid.
Es ist 8 Uhr und zu der gewöhnlichen Zeit, wo sich alle Riesbächler gewöhnt sind, gehören sie das Quartierjournal, die dritte Ausgabe. Im sogenannten Seeburgpark bereitet das Gartenbauamt intensiv die offizielle Eröffnung vom alten Park für den nächsten Samstag vor. Dann werden wir Quartierbewohner den Park täglich vom Morgen um 5 Uhr bis zum Abend um 8 Uhr benutzen können. Er liegt zwischen der Mühlebachstrasse und der Zollikerstrasse nördlich vom Gemeinschaftszentrum Riesbach und weist einen besonders schönen Baumbestand auf. Bekanntlich haben Zürcher Stimmbürger im September 1989 einen Kredit von 20,5 Millionen Franken für den Kauf von dem 13.000 Quadratmeter grossen Parkareal bewilligt. Am nächsten Samstagmorgen, 1. September, gibt es eine kleine Eröffnungsfeier. Sie fängt um 10:30 im Park an und ist öffentlich zugänglich. Radio Riesbach berichtet über die Parkeröffnung am nächsten Sonntag im Rahmen der Magazinsendung Riesbacher Quartiermosaik. Der Verein Blindenhaus Zürich appelliert in einem Aufruf an die Zürcher Bevölkerung, die prekäre Wohnsituation für unsere blinde Mitmenschen zu bedenken. Gesucht sind Wohnmöglichkeiten, die von Blinden per Tram oder Bus und zu Fuß leicht erreichbar sind. Und außerdem sollte natürlich die Miete nicht zu hoch sein. Wer Rad oder Wohnraum kann anbieten, soll doch dem Verein an der Seefallstrasse 65 in 8008 Zürich Kontakt aufnehmen. Die Adresse nochmal: Verein Blindenhaus Zürich, Seefallstrasse 65 8008 Zürich. Im Gemeinschaftszentrum Riesbach ist man am Vorbereiten von einem Jugendfest, das dann im November steigen soll. Ein breites Angebot von jugendkulturellen Aktivitäten soll dann zum Zug kommen. Aktionen zum Mitmachen, aber auch solche zum Konsumieren. Wer Ideen und Initiativen hat, wer sich fürs Mitmachen bei Live-Konzerten an der Bar oder in der Disco interessiert, soll doch mit den beiden GZ-Leitern Giacomo oder Roli reden oder telefonieren. Ihre Büronummer ist 383 66 52. Dann nochmal die Telefonnummer vom GZ Riesbach 383 66 52. Morgen am Freitag kann man an einer Abendführung im Botanischen Garten an der Zollikerstrasse teilnehmen. Treffpunkt ist am 7. auf der Cafeteria-Terrasse. Nach der sommerlichen Kulturpause setzen jetzt wieder Kunstausstellungen in unserem Sendegebiet ein. Gestern hat Norbert Zoller aus Amriswil Vernissage in der Klussgalerie AG Schönig gehabt. Der 1953 geborene Künstler zeigt an der Asylstrasse beim Klussplatz seine neuesten Werke. Heute Abend eröffnet Susanne Keller eine neue Ausstellung von neuen Bildern in der Galerie Commercio beim Stadelhofen. Dort kann man bis zum 28. September täglich schauen, und zwar vom 11 Uhr am Morgen durchgehend bis am 8 Uhr Abend. In der Galerie Palette gastiert ab morgen der Arthur Jobin mit neuen Arbeiten. Die Vernissage am Zeltweg 40 fängt um 5 Uhr an und dauert bis etwa um 8 Uhr. Zum gleichen Zeitpunkt wird dann dort auch eine Präsentation von Skulpturen eröffnet mit Werken von Renate Fluri, einem Giuliano Azzoni und einem Bernhard Gresso. In der Galerie Vista Nova ist am Samstagmorgen wieder Aperozeit. Und zwar mit dem Paul Malina und dem Oskar Rütsche, die gegenwärtig dort an der Seefallstrasse 60 ausstellen. Die beiden erwarten die Galeriebesucher am Samstag zwischen 10:30 und 10:30. Und jetzt etwas ganz anderes. Wir wetten auf den Tag der offenen Tür im frisch sanierten und renovierten Mathilde Escherheim an der Lenkstrasse 60 hinweisen. Dort kommen Burschen im Alter zwischen 7 und 20 Jahren, die an einer fortschreitenden Lähmung leiden, eine erzieherische, schulische und medizinische Betreuung über. Am nächsten Samstag kann man das Heim von innen anschauen, wie gesagt an der Lenkstrasse 60 im Balgrischquartier. Jetzt noch ein Ausblick auf den Mittwoch. Da veranstaltet das Kinderheim Neumünsterallee wieder ein grosses Spielfest im Park von der Alten Villa an der Neumünsterstrasse 16. Der Spielbus kommt, aber auch der Kasperli. Es gibt eine Kinderbar, ein Malecke, eine Rollrutsche und vieles mehr. Aber auch die Erwachsenen kommen mit einer Ausstellung von altersgerechten Spielsachen und Spielmöglichkeiten für die Grossen auf ihre Rechnung. So viel, liebe Hörerinnen und Hörer, im dritten und für heute letzten Quartierjournal vom Donnerstag, am 30. August. Und dann noch ein Programmausblick. Am Sonntag sendet Radio Riesbach am Punkt 12 wieder neue Quartiernacht.